Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Leaderinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrauschaft sind. Also auf ihre eigene Art und Weise die Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger.
Willkommen beim Be Best Podcast. Schön, seid ihr auch heute wieder dabei. Wir legen heute wieder mal den Fokus auf Leadership, auf verschiedene Formen davon. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt in früheren Folgen. Unsere heutige Gästin ist Leiterin IT People Management im Top Sharing bei Mobiliar. Auch vor Mobiliar haben wir schon mal jemanden da gehabt. Also ist sehr spannend, mal eine neue Perspektive noch zu sehen. Sie hat neben diversen Führungsstilen, die sie gelebt und erlebt hat, auch schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Das heisst, das wird sehr, sehr spannend. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon mehr, darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Cornelia Oppliger. Schön, bist du heute bei uns.
Danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
Cornelia, wir haben ja schon eine kleine Gemeinsamkeit festgestellt. Mein aktueller Chef war schon mal dein Chef gewesen. Ich habe gedacht, vielleicht können wir ihm schnell einen Gruß ausrichten, weil er hört, soweit ich weiss, alle Folgen von diesem Podcast. Du darfst gerne starten, die hat er schon länger nicht mehr gehört.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Es ist ja schon ein Zeitchen her, dass wir zusammen arbeiten durften. Aber es ist also heute noch so, dass wir uns abends SMS schreiben zum Geburtstag. Und das freut mich jedes Mal, weil ja, so langhaltige Beziehungen ist doch ein gutes Zeichen. Einen ganz lieben Gruß.
Auch von mir ganz lieben Gruß. Ich freue mich, deine ehemalige Mitarbeiterin Cornelia bei uns zu haben. Bevor wir aber mehr darüber erfahren, welche Fakten hast du uns mitgebracht, Cornelia?
Genau, ich habe drei Fakten mitgebracht. Und zwar, das eine ist ein bisschen aus dem privaten Umfeld. Wir sind eine Zwillingsfamilie. Also das heisst, wir haben ganz viele Zwillinge, die auf der Seite von meiner Mutter auf die Welt gekommen sind. Das eine ist meine Grossmutter selber, die ein Zwilling war. Sie hat noch Zwillingsbrüder gehabt. Dann habe ich Guckusenkel, die Zwillinge sind. Und wir selber haben auch Zwillinge bekommen, schlussendlich. Und alles Eijäige. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist so ein bisschen zum beruflichen Ende. Also ich hatte schon ganz früh so ein bisschen einen Geschäftssinn gehabt. Dort, wo wir gewohnt haben, hatte vorher eine Blumenwiese mit Naturblumen. Säueblumen und alles, was dazugehört. Und dort sind wir aber Sträusli machen und die haben wir den Nachbarn wollen verkaufen. Das Zeitchen hat noch geklappt. Es haben, glaube ich, nicht mehr alle gleich Freude gehabt auf die Zeit.
Warum haben sie nicht mehr Freude gehabt, weil er sie wollen verkaufen oder weil er sie bei ihnen aus dem Garten hat genommen?
Nein, es ist ein öffentlicher, okay. Ist ein öffentlicher Ort. Und von dem her, das ist nicht das Problem gewesen. Aber ja, ich glaube, so, das erste Mal ist es noch herzig gefunden, aber dann irgendwie so auf Tour ist dann, ja, glaube ich, so eine kleine Sättigung ja. Da gewesen, genau. Und der dritte Fakt ist, bei uns kommt aber der Elf on the Shelf in der Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein kleiner Elf. Und der besucht unsere Familie vom 1. Dezember bis zur Weihnachten, jeden Tag. Und der macht irgendetwas bei uns durch den Tag. Und der braucht ja manchmal so ein bisschen Hinweise von den Eltern, was er so machen soll. Und weil ich so unplanend und unorganisiert bin, kommt das meistens so irgendwie kurz vor dem Einschlafen, ich schon im Bett bin, kommt sie sind, oh nein, ich hätte doch noch am 11 irgendetwas so mitgeben. Und dann muss ich wieder aufstehen und muss das noch machen.
Wieso heisst das Ding Elf on the Shelf?
Also eigentlich ist es ein Brauch von Amerika oder aus dem angelsächsischen Raum und der hockt halt in der Regel auf dem Büchergestell. Oder immer mindestens, wenn er kommt.
Also es ist eine Figur, hä?
Ja, genau, es ist so wirklich ein, also wie ein kleines Töckchen, ja, genau.
Nicht, dass der einen angestellt hat.
Das ist nicht Extended Version. Nein, wir haben wirklich so ein
Töckchen. Für die Superreichen.
Ja, genau, genau. Ja, und also ganz ursprünglich ist es echt so, dass er, glaube ich, ja, er ging nicht wie in der Nacht, geht er nachher am Samichlaus erzählen, was die Kinder haben angestellt. Aber wir leben das so ein bisschen anders. Bei uns ist es wirklich eine erfreuliche Geschichte. Also es ist jetzt nicht irgendwie bist du brav, sondern wirklich einfach, der macht irgendein Seich durch den Tag. Und am Morgen, wenn sie aufstehen, die Kinder sind am Morgen als erstes suchen und haben dich, ja, schon ein bisschen Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Genau.
Super.
Habe ich auch noch nie gehört. Also was denkst du, Patrick? Hast du jetzt schon eine erste Idee?
Ja, die Wahrscheinlichkeit mit den vielen Zwillingen ist eigentlich enorm klein, vor allem ein Eich.
Ja, nein, ich glaube, das ist etwas Genetisches, nicht? Das wird doch immer weitergehen in der Familie.
Ja, hey, hey, das ist immer. Also ja. So, ich weiß nicht, Biologie ist mir schon lange her, aber ich glaube, da müssen zwei Spermien genau zum gleichen Zeitpunkt aufs Ei auftreffen, damit das stattfindet. Aber.
Nein, das wären doch zweijährige. Nicht?
Cornelia.
Wir lassen
euch etwas dazu ja, sagen. Nee.
Nur zu der Art von Zwillingen, was gibt.
Genau, also Eiige sind wirklich aus einem Ei gepellt, also ja. Mit einer Eizelle und mit einem Spermium, genau.
Aha, eben, dann wäre es schon möglich. Das ist dann eben etwas Genetisches mehr, oder? Also, vielleicht weiß ich nicht. Ich wollte jetzt hier nicht mutmaßen, zu wenig Ahnung von Biologie. Aber,
Erstmal finden wir vielleicht eine Gynäkologin, die das aufklären genau. Für euren Podcast.
Ja, das wäre gut. Aber wir lassen uns überraschen, wir lassen mal auf uns zukommen, was uns Cornelia schon noch zu erzählen hat. Und spätestens am Ende von dieser Folge wissen wir dann, ob das stimmt oder nicht.
Genau. Ja, starten wir doch ganz vorne, wir Cornelia. Wo bist du aufgewachsen, Cornelia?
Hey, ich bin in Thun aufgewachsen, mit meinen Eltern zusammen, ich bin ein Einzelkind. Und ja, Thun ist wirklich auch so ein bisschen mein Heimatort und mein Herzort, das ist auch so geblieben. Ich hatte zwar mal Abstecher, ich habe mal zu Bern gewohnt, ich habe mal zu Münzigen haben wir gewohnt. Aber schlussendlich hat sie sich jetzt auch wieder zurück auf Thun geführt, weil es eine wahnsinnig schöne Stadt findet. Es hat alles, es hat Berge, es hat See, es hat Natur. Es ist die gleiche Stadt, wo man alles findet. Und ja, ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr eine grosse Verbindung zu diesem Ort.
Also sie ist schon mal kein Zwilling.
Richtig.
Gut zugelassen.
Gut zugelassen, ja. Das heisst, du bist die Schule, hast dann auch dort genau. So deine ersten Berufserfahrungen gesammelt zu tun.
Genau, ich habe eine Lehre gemacht, zwar habe ich das KV gemacht, bei der Schär Thun AG hat sie dann noch geheißen. Das war eine Druckerei in Uetendorf, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die ist, glaube ich, da durch verschiedene Hände gegangen, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ob sie so noch gibt oder zu wem sie mittlerweile gehört. Genau, ich habe dort eine kaufmännische Grundausbildung gemacht und nachher habe ich anschliessend die Berufsmatur gemacht. Und dann habe ich nachher eine Betriebsökonomie studiert, an der Fachhochschule zu Bern. Da bin ich so ein bisschen weiter rausgekommen, wenn man dem schon so sagen kann. Aber immer noch sehr in der Nähe, ja, genau.
Und dann immer in dem Radius Kanton Bern geblieben, in dem Fall? Mehr oder weniger das Leben lang bis jetzt?
Ja, also beruflich und wohnhaft bin ich wirklich immer im Raum Bern gewesen. Ich habe Reisen gemacht, das habe ich auch immer sehr, sehr genossen. Also ich bin zum Beispiel mal 3 Monate durch Asien gereist, Thailand, Malaysia, Singapur, Borneo. Das habe ich sehr, sehr genossen. Ja, da hast du noch sehr viel davon geblieben. Das würde ich auch jederzeit wieder machen. Und also Sprachaufenthalt habe ich gemacht. Also ich bin mal in Irland bin ich gewesen, ein Zeitli, in England bin ich gewesen, in Frankreich bin ich gewesen, ein Zeitli. Und auch gerne Ferien gemacht, also Privatferien von Argentinien über Malediven zu das habe ich noch Kenia, das habe ich viele Sachen gesehen. Du
warst Weltumseglerin, hä?
Genau. Nein, es ist wirklich so der amerikanische Teil, also Nordamerika bin ich wirklich noch nie gewesen. Das ist auch so etwas, was ich sehr gerne nochmal machen würde.
Das spricht gegen Elf on the Shelf.
Richtig, genau. ich habe es jetzt auf Thun importiert, ja, okay. Sagen wir
es so. Genau. Gut, und was war so dein erster Job nach dem Studium? Was hast du da gemacht?
Nach dem Studium bin ich bei Remi gewesen, eben. Haben wir jetzt schon darüber geredet, so, mit dem Patrick. Ich hatte zuerst aber noch eine andere Rolle gehabt. Also nach dem Studium bin ich im Verkauf gewesen. Und habe dort für die Emmy, für das Klassengeschäft, für die Retail-Kunden betreuen und die Exportkunden. Und das war auch dann so der Schritt gewesen in die Informatik. Ich habe dort von Fachseite her, eine ERP-Umstellung begleitet aus dem Klassengeschäft aus. Und habe dort wirklich eben Berührungspunkte gehabt mit diesen Teams. Ich habe dort sehr gerne gearbeitet und er hat es einfach nach dieser ERP-Einführung auch geklappt, dass ich in die IT wechseln durfte. Und er hat einen ganz grossen Schritt gemacht. Ich durfte nämlich das BI-Team führen, eben beim Patrick Müllener. Und ich habe von dir im Vorgespräch schon gehört, Florina, es gibt ganz viele Mitarbeitende, die immer noch in diesem Team sind, wo ich auch schon mit ihnen zusammenarbeiten
durfte. Ja, die Mitarbeiterloyalität ist sehr hoch bei Remi.
Ja. Scheinbar, genau.
Und das heisst, das war ja eigentlich ganz etwas anderes gewesen, oder? Also wirklich aus dem ja, ERP-Umfeld in das Datenumfeld, ja, ohne ein Thema, das extrem wichtig ist. Vielleicht noch als Erklärung, was ein ERP-System ist. Wird jemand genau. Von euch IT-SpezialistInnen
Ja, die meisten assoziieren es mit den drei Buchstaben SAP. Also ein System, das vor allem hilft, seine Finanzflüsse im Griff zu haben und es erlaubt, ja, quasi einen Buchhaltungsabschluss zu machen. Also wirklich einfaches Setting. Und dann gibt es ganz beliebige viele Zusatzmodule für alle möglichen prozessualen Lösungen, aber auch inhaltlichen Lösungen, HR und Ähnliches. Und eben Marktführer SAP. Unter dem Begriff werden es die meisten kennen.
Genau, und auch Auftragsprozesse und Produktionsprozesse, die gespeisen werden mit eben Aufträgen. Das war wahrscheinlich nicht in diesem Bereich drin gewesen, Cornelia, wo du dich hast bewegt. Gell?
Genau, also von Fachseite her war wirklich so der Klassenteil, wo ich eben Anforderungen formulieren und schauen, dass dann einfach, wie das Geschäft halt richtig abgebildet wird oder ein Teil davon. Genau, und im Datenumfeld war es dann auch so, dass es grösser werden sollen. Also schon dann, das war natürlich sicher nicht vergleichbar, wie es heute ist, aber die Tochtergesellschaft hatte so im Einsatz nachher das Tool, das ich dann durfte betreuen, respektive wo das Team hat betreut. Es war sicher dann noch schon am Wachsen gewesen, aber vom Umfang her viel wichtiger geworden noch als Thema.
Wie ist es gegangen, als Nicht-ITlerin ein IT-Team zu führen?
Ja, ich habe schon gesagt, es war ein grosser Schritt gewesen. Also wirklich auch für mich persönlich. Weil, es war ein ganz anderes Umfeld gewesen, von der Technologie oder auch vom Background her. Bin ich natürlich aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Aber es war dann auch gewollt so gewesen, weil meine Aufgabe war nicht die gewesen, wirklich Daten zu betreuen oder zu modellieren oder irgendwo wirklich am System zu arbeiten, sondern meine Aufgabe war eher eine andere gewesen, nämlich wirklich auch die Möglichkeiten, die das Tool bietet oder die Lösungen bieten, dann auch rauszutragen in die Emmy-Gruppe. Und dann einfach auch halt in Zusammenarbeit zu helfen, in Kommunikation zu helfen. Und ich glaube, durch das hat es dann sehr eine schöne Zusammenarbeit und auch eine Symbiose gegeben. Und eben, wie gesagt, das Fachliche war sehr, sehr gut aufgehoben in diesem Team. Das hat es nicht hat's mit mir in dem Sinn noch gebraucht, sondern eigentlich wie eine andere oder wie eine Zusatzrolle dort dann gehabt. Und vielleicht auch eher so die Schnittstelle zu den Projekten oder eben zu der Tochtergesellschaft, die meine Aufgabe war. Und ich glaube, dort war das Team auch sehr froh gewesen, habe ich das übernommen, weil das ist sicher auch nicht das, was sie jetzt am liebsten gemacht haben. Und so zusammen hat es sich, ja, hat es wirklich wunderbar zusammengepasst, als Ergänzung, ja.
Ich glaube, abgesehen von dem hast du, im Regelfall ist es eigentlich toll, wenn, also, ERP steht ja für Enterprise Resource Planning. Wenn du jemanden eben hast, der aus dem Business kommt und einen fachlichen Zugang hat, was man denn mit der IT-Plattform genau macht, oder? Das kommt immer schlecht, wenn sich die Informatiker aus dem Finger müssen suchen.
Ja, also ein bisschen Klinken putzen, halt eben, dass wirklich auch bekannt ist, dass es überhaupt ein Tool gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, was man dort könnte mitmachen. Das ist sicher etwas, wo das Team froh ist, dass das jemand hat übernommen, oder? Weil sie wirklich, ja, an einem anderen Ort ihren Fokus hatten.
Und dann bist du von der EMI weg.
Dann bin ich von der EMI weg, ja, genau. Und zwar, es hat sich jetzt schon ein bisschen rauskristallisiert, ich bin wirklich gerne an dieser Nahtstelle zwischen der IT und einem Businessbereich. Und dann habe ich dann die Projektleitung übernehmen, bei PostFinance. Dann habe ich dann gewechselt. Zuerst noch in einem klassischen Projektumfeld, nach Hermes haben wir dann noch gearbeitet. Mit den ganz langen Spezifikationen und mit dem Ablesen von Anforderungen. Und das ist mir auch so in den Sinn gekommen, wo ich da mir Gedanken gemacht habe, wo meine Stationen waren. Ja. Und dann hat es ja auch sich gewandelt, das Projektumfeld. Ich durfte dann auch Scrum Master Roller machen, PO-Rollen machen, wo dann PostFinance hat in einem agileren Projektsetting anverschaffen.
Vielleicht noch schnell die Erklärung für die, die Scrum Master und PO nicht kennen. Hast du dort noch schnell ein, zwei Worte dazu?
Genau, also im Scrum Master bin ich vor allem dort drum gewesen, dass sage ich mal, Zusammenarbeit sich irgendwie hat gewandelt auf agilere Sachen, also die methodischen Themen, die ich dort nachher dürfen betreuen. Und als PO, also als Product Owner, habe ich nicht fachlich oder die inhaltliche Ausrichtung von Produkten dürfen betreuen. Das ist echt so als Komplementär halt im agilen Setting von einem Projekt, wo ich wie beide Seiten haben dürfen gesehen.
Wie ist das für dich oder vielleicht auch für deine Kolleginnen und Kollegen gewesen? So, was hast du so mitbekommen, der Wechsel von eben dem ewig langen Dokument zu dem agilen Entwicklungssetting ist ja dann doch ein ganz grosser Schritt und birgt auch eine gewisse Unsicherheit. Und PostFinance ist ja auch ein Unternehmen gewesen, das das sehr früh schon hat gemacht. Also man hat nicht so die Beispiele gehabt, die man heute hat, wo man sagt, ja, das macht ja das zweite Unternehmen irgendwo. Wie war die Umstellung? Wie hat er das erlebt?
Also es ist sicher ein Weg. Aber es ist wirklich, es ist nicht irgendwie, heute entscheidet man es, morgen macht man es. sondern es ist wirklich ein Weg, wo man mit Einzelvorhaben, mit so ein bisschen Piloten, das hat irgendwo versucht, man hat es im Kleinen versucht und dann halt auch mit Erfolgen, wo man hat können zeigen, dass es funktioniert oder dass es Mehrwert bringt, ist dann wie immer auch grösser geworden. Und dort, was ich vor allem sicher auch mitgenommen habe, es gibt ja nicht das Agile. Also es, für mich, es ist immer, es muss zu einer Firma passen, es muss zu einer Kultur passen, es muss zum Umfeld passen. Und ja, nach Lehrbuch gibt es sicher ganz viele Sachen, die man sollte machen, wenn ich jetzt so darf sagen. Aber irgendwie muss es einfach in einen Kontext reinpassen. Ich glaube, das ist so das, was ich wirklich mitgenommen habe aus dieser Zeit. Ja, dass man das eigentlich nicht kann, nur einfach überstülpen und dann wird es einfach funktionieren.
Ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt für viele Methoden und Organisationsformen, dass man es halt einfach auch noch ein bisschen adaptiert auf die Leute und auf denen ihre Bedürfnisse und auf denen ihre Prozesse. Und dass es halt dann besser funktioniert, als wenn man das holistisch nach Lernbuch immer überstülpen will.
Ja, ich glaube, das ist immer so. Also früher hat es mal die Welle mit E-Til. Prozesslandkarten, ganz viele Prozesse, die man durchdeklinieren konnte, hat es in verschiedenen Versionen gegeben. Da hat es völlige Fans gegeben, oder? Den Hermes, ja eigentlich geboren als Projektmethodik von der Eidgenossenschaft, das Gleiche. Wir haben gesehen, eine gewisse Schwerfälligkeit, wobei das hat sich mittlerweile auch sehr stark gewandelt. Und dann ist ja irgendwann ist eben so die agilen Settings gekommen. Und dann hast du natürlich auch, ich weiß nicht, wie du erlebt hast, Cornelia, aber das ist fast so, ist mir manchmal vorgekommen, wie die Diskussion, ist jetzt ein Mac besser oder ein Windows-PC? Unglaublich dogmatisch zum Teil die Leute dran, oder? Oder haben sie eben eine Rolle gehabt wie Scrum Master und dann haben sie das wirklich nach Lehrbüchli definiert, was sie da zu tun haben, welche Meetings sie müssen machen, in welcher Form, mit welchen Inhalten, mit welchen Leuten. Und meistens mit der Feststellung, die du auch schon gehabt hast, oder? Nein, man muss es adaptieren, für, dass es eben wirklich zur Organisation passt.
Du hast ja nicht nur von klassisch auf agil gewechselt im Projektsinn, sondern du hast auch etwas Neues ausprobiert, für den zumal neu wahrscheinlich in PostFinance oder noch nicht so häufig, und zwar ein Co-Lead, gell? In deiner letzten Position bei PostFinance bist du im Co-Lead gewesen. Wie ist das für dich gewesen, der Wechsel von einer alleinigen Führung in eine Co-Führung?
Für mich war es ein sehr, sehr schöner und sehr guter und auch ein nachhaltig guter Entscheid gewesen, weil wir sind nämlich immer noch in diesem Duo unterwegs. Für mich sowieso ist es wichtig, dass ich in einem Team arbeiten kann. Also ich sehe sehr viel Mehrwert für mich, aber auch für eine Lösung, wenn man irgendwo zusammen arbeitet, wenn man verschiedene Sichten hat, wenn man auch ein bisschen challengen kann und manchmal ein bisschen herausfordern. Und ich glaube, das passt sehr gut eben auch zu einem Co-Lead. Und wir leben das auch so. Also, wir haben sehr einen wertschätzenden Umgang miteinander. Und auch, das, was uns wichtig ist sicher sehr ähnlich. Also, ich glaube, ein Co-Lead funktioniert vor allem dann, wenn man doch zum Beispiel bei den Werten Gemeinsamkeiten hat oder jetzt einem Führungsverständnis, wenn man auch eine Führungsfunktion hat. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn man wirklich dort diametral auseinandergeht. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man wie immer jemanden eine Seite hat, wo man ganz offen und auf Augenhöhe kann Sachen challengen. Man hat einen Sparringpartner, den man kann involvieren kann. Also ich bin nachhaltig überzeugt von dem Modell, wie wir das leben. Und ich bin sehr, sehr froh, haben wir dann die Aufgabe so bekommen.
Da vielleicht eine Frage, so ein bisschen in die Tiefe hinein. Wie hat er es gemacht? Hat er Personen, die der Führer aufteilt? Also so quasi, jede Person hat genau eine Chefin. Oder, machen wir das irgendwie zusammen in einer anderen Form?
Also wir sagen immer, wir haben so wie drei Ebenen von Zusammenarbeit. Wir haben so Basis, sage ich mal, so strategische Sachen, Ausrichtungssachen, Personalentscheiden zum Beispiel, das machen wir immer wirklich zusammen. Und dann sind wir zum Beispiel auch zusammen in den Rekrutierungsgesprächen, weil wir einfach sagen, Sachen, die so lange nachher müssen, wie verheben, das müssen wir wirklich zusammen entscheiden. Nehmen wir so den Mittellayer, das sind Sachen, wo wir irgendwo zusammen eine Ausrichtung suchen. Und dann übernimmt es aber eine oder die andere vom Thema. Und dann gibt es so das Daily Business, wenn man dem so sagen kann. Dort sind wir recht losgelöst unterwegs und haben auch nicht viel Abstimmungsbedarf. Und bei der Führung der Mitarbeiter haben wir es jetzt in letzter Rolle, aber auch das Mal haben wir es so gemacht, dass wir es wirklich zugeteilt haben. Also, dass es ungefähr halbe ist von den Leuten. Wir haben das Mal recht eine grosse Führungsspanne. Wir haben 27 Leute total. Jetzt haben wir ungefähr halbe, die wir direkt führen. Rein von den Feedbacks, die wir jetzt bekommen bei den Leuten, ist es so, dass sie also froh sind, dass sie wirklich wie eine Ansprechperson haben. Aber trotzdem, wenn es um fachliche Sachen geht, dann haben sie zum Teil mit der Andrea zu tun oder mit mir, je nachdem, wer es betreut. Und uns ist es einfach auch ganz wichtig, es darf wie nie ein Thema für das Gegenüber sein, dass wir ein Co-Lead sind. Also es ist wie, wir lösen, wenn es eine Ansprechperson Fragestellung gibt, dann lösen wir die für die Leute. Also es darf nicht sein, dass die Leute irgendwie sich müssen überlegen, muss ich jetzt zu ihr oder zur anderen. Und dort sind wir auch von Anfang an sehr offen. Und ich denke auch, gut abgestimmt, so wie wir es bis jetzt als Feedback
also der haben. Effekt, der bei den Kindern beliebt ist, dass du gut überlegst, gehe ich jetzt zum Mami oder zum Papi, weil sie eben manchmal nicht immer abgestimmt sind, oder? Dann versucht er zu eliminieren im Vorfeld.
Also einerseits das, und er halt einfach auch von der Convenience für die Mitarbeitenden oder auch für Stakeholder, oder? Ich glaube, es ist schwierig, wenn man sich, wenn man eine Frage hat, sich vorher muss überlegen, muss ich jetzt zu Andrea oder zu Cornelia, das darf nicht sein. Also sie soll sich dort, was passt und wir schauen da hinten dran. Und mittlerweile sind wir auch so gut eingespielt, dass wir gar nicht mehr so viel Abstimmung in dem Sinn brauchen. Also wir haben einfach wie eine Zehwiki-Seite oder ein Confluence, wo wir unseren Austausch drinnen haben, wo wir zum Teil auch einfach Fragen stellen und dann haben wir eine halbe Stunde fix Blocker pro Woche, wo wir uns austauschen. Und das reicht weitgehend. Und wenn es fachliche Themen gibt, dann gibt es vielleicht noch manchmal einen Zusatzblocker oder manchmal gibt es eine Sprachnachricht oder ein WhatsApp. Und, ja, und dort ist es wirklich ein Satz und meistens verstehen wir uns. Und das ist einfach durch die Zusammenarbeit, wo das wie gewachsen ist.
Ja, das ist wirklich recht wenig Abstimmung. Wie ist denn der Co-Lead überhaupt stand gekommen? Ist das einfach möglich gewesen denn bei PostFinance?
Also ich sage mal, es war sicher sehr eine grosse Offenheit von dieser Vorgesetzten, die wir dann hatten, dass sie das hat hier ermöglicht. Ich glaube, retrospektiv ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Wir haben beide schon bei PostFinance gearbeitet. Wir haben beide ein paar Sachen dürfen umsetzen. Wir haben, also uns hat man wie auch gekannt bei den Sachen, die wir gemacht haben. Ich würde jetzt behaupten, vielleicht ist der Einstieg ein bisschen einfacher gewesen, als wenn man sich wie in einem ersten Co-Lead zusammen gegen extern bewerben. Ich weiß es nicht. Wir haben es nie so gemacht. Das ist wirklich mehr eine Hypothese. Und in dem Sinn einfach ist es, dass Andrea und ich, wir haben uns kennt von Projekten oder auch sonst von Zusammenarbeit. Wir waren aber nie im gleichen Team gewesen. Und wir haben auch mal darüber geredet, wie es uns so geht in unseren Rollen. Und dann war so der Punkt, dass wir halt oft auch Rollen haben übernommen in einem Teilpensum, wo eher für 100% ausgerichtet waren. Und wir haben das beide sehr geschätzt, aber irgendwo bringt es halt dann so ein bisschen Ressourcen so ein bisschen an Anschlag irgendwann, das ist das eine. Und das andere ist, sag ich mal, wenn man mehr Verantwortung übernehmen will oder einen grösseren Bereich, ist es halt irgendwann auch limitiert mit einem 60-70% Pensum. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns zusammentun wollen und haben uns dann auch zusammen eben auf die Rolle dann als Lead Digital Sales and Services beworben.
Also das heisst, ihr teilt nach EFT? Also ihr habt das 100% Pensum zusammen addiert?
In der jetzigen Rolle, wir haben ein bisschen mehr als 100%. Aus verschiedenen Gründen. Also, das eine ist schon, es ist ein neuer Bereich, den wir aufbauen. Darum haben wir, wie von Anfang an gesehen, es mal mehr verleiden. Wir sind thematisch in vielen Sachen noch direkt drin. Und darum haben wir ein bisschen mehr als 100%. Und ob es dann noch so bleibt, das wird sich dann zeigen. Oder je nachdem, umso reifer der Bereich ist, umso weniger braucht es wahrscheinlich von uns.
Jetzt seid ihr ja nicht mehr bei PostFinance.
Nein.
Und seid im Co-Lead quasi gewechselt zu der neuen Firma.
Genau, ja. Also wir haben jetzt eben zur Mobiliar ja. haben wir gewechselt und das haben wir auch zusammen gemacht, weil wir auch wieder die gleiche Rolle ja, genau.
Also habt ihr euch doch extern beworben als Duo?
Genau, aber dann sind wir eben schon eine Zeit natürlich zusammen unterwegs gewesen.
Aha, so, wenn man sich gar nicht kennt, ja.
Ja, also, oder wenn man einfach noch nicht als Co-Lead zusammen gearbeitet hat, sich dann gegen externes bewerben.
Mit
also,
dem Leistungsausweis.
Wie gesagt, das ist eine Hypothese. Ja, genau. Aber so hat man wie gewusst, oder wir haben schon eine Zeit unterwegs gewesen zusammen. Man kann davon ausgehen, dass es auch eine gibt. Sonst würden wir uns eh nicht zusammen bewerben. Und so sind wir dann raus.
Das ist spannend. Das gehört wirklich zum ersten Mal. Dass zwei sich auf eine neue Stelle gemeinsam bewerben. Hat das nicht irgendwie Verwirrung ausgelöst, seitens HR, wenn da der Seitenslinie, wenn da zwei Leute kommen, statt eine Person und, ja.
Also Verwirrung seitens HR beim neuen Arbeitgeber, oder?
Ja, beim neuen Arbeitgeber. Die werden es ja wahrscheinlich nicht als Co-Lead ausgeschrieben, oder haben sie es als Co-Lead ausgeschrieben, gerade die Stelle?
Doch, also in der IT, beim Mobiliar ist es so, dass wirklich die Stelle im Teilzeit oder eben so ausgeschrieben, oder im Teilzeit vor allem ausgeschrieben sind, und die Stelle ist wirklich explizit so ausgeschrieben gewesen. Und dann haben wir es dann schon beworben. Ich glaube, zur Staune ist nicht ganz so gross gewesen, ja, genau. Aber ja, es ist schon so, also ein Co-Lead, wo zusammen in die gleiche, oder wieder die gleiche Rolle übernimmt, habe ich auch schon noch nicht so manchmal gehört, ja.
Ich habe ganz eine einfache administrative Frage. Tut man jeder macht ein eigenes Profil und lässt sein CV auf und man tut einfach schreiben, dass man ein Co-Lead will, oder tut man ein Profil machen und das gemeinsam aufladen?
Also da gibt es auch kein absolut richtig. Ich kann euch sagen, wie wir es haben gemacht. Genau, also wir haben wie Zivis zusammengehängt, hintereinander, und haben auch wie beide das gleiche aufgeladen.
Ah, okay.
Haben wir es gemacht. Und wir haben es dann einfach auch im Brief halt explizit geschrieben, dass wir uns im Kohli bewerben mit dem Namen. Ja, dass es möglichst wenig Verwirrung, wie du sagst, Patrick, gibt dann, ja.
Jetzt bist du ja bei Mobi, eben, du hast gesagt, 27 Mitarbeitende, die teilen dann mehrheitlich auf, die reden aber keine fachlichen Berührungspunkte in dem Sinn mit euren Mitarbeitenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie tut ihr eigentlich die Trennung machen zwischen nur Führung oder HR-Aufgaben? Also es ist ja wie, jemand anders führt sie fachlich und ihr führt sie personell, wenn ich das richtig verstanden habe, in eurer Organisation. Wie schafft ihr die Nähe, dass ihr trotzdem nicht nur das HR seid, in dem Sinne, weil das HR gibt es ja auch noch. Also wie kann man das differenzieren bei euch?
Es ist genau wie du sagst, es ist echt die personelle Führung und die fachliche Führung, die in der IT getrennt ist. Also die fachlichen Themen werden in der agilen Organisation umgesetzt, in Arenen, in Release-Trains. Und bei uns ist wirklich der personelle Teil. Und was du ansprichst, ist sicher eine von den, sag ich mal, von den schwierigen Sachen, die wir haben in diesem Setting. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, es geht wie einfach nur zusammen. Und das ist so oft die Antwort jetzt auf das Setting, das wir haben. Weil es ist natürlich eben so, wie du sagst, es ist die Hälfte von der Zeit mindestens, ist die Person Entwickler, Scrum Master, Release Train Engineer. Und der andere Teil sind People Manager, wo sie auch die personelle Führung haben von einem Cluster. Und es geht sowohl uns so, wie auch den People Manager selber, dort nach genug dran zu sein, für einen Mitarbeiter dann auch weiterzuentwickeln und begleiten in diesen Themen, ist sicher eine Herausforderung und ist bedingt einfach, dass man halt eben auch mit der anderen Rolle in der agilen Organisation sehr eng zusammenarbeitet und halt auch eine gute kommunikative Basis hat. Ich glaube, das ist sicher etwas sehr, sehr Wichtiges. Bei uns ist es aber auch so, es ist eine Rolle. Also es gibt ja auch das Modell, wo man die personelle Führung zu 100% an Personen gibt. Das ist bei uns nicht so. Also die haben immer beide zwei Rollen, die sie mindestens unter einen Hut bringen. Und ich denke schon durch das, also sie wissen ja, wie die Arena geschaffen wird. Sie wissen, was Themen sind. Oder dort ist sicher schon eine gewisse Nähe, wo da ist. Aber eben zum Beispiel für ein Performance-Management ist es sicher so, dass man auch Feedback von den Leuten, die tagtäglich mit denen zusammenarbeiten, angewiesen sind oder so sehr, sehr gerne entgegennehmen oder so aktiv einholen.
Vielleicht zwei Anschlussfragen dazu. Der People Manager, gell, die sind ja, glaube ich, also hat sich grundsätzlich in der agilen Ausgestaltung am Safe Framework orientiert. Also vielleicht für eben die zulassen und da nicht so mächtig sind. Das ist, glaube ich, so das Bekannteste. Also quasi das, was Zeitil Framework ist, wenn es um die Ausgestaltung, prozessuale Ausgestaltung von einer IT-Organisation geht, ist quasi fürs agile Setting ist Safe quasi so der Marktleader gedanklich, oder? Und da gibt's ja eigentlich keine Rolle, People Manager. Also das ist ein Novum ad Mobi, kann man das so sagen?
Also wie gesagt, es gibt auch andere auf dem Platz Bern, oder, wo das so leben mit der personellen Führung. Zum Beispiel ein SBB hat ja auch, ich glaube, sie heißen nicht People Manager, aber vom Setting her. Und ich glaube, so der Hintergedanke ist vor allem einfach auch der, dass halt das Wissen da ist, auf ganz vielen Ebenen, dass der Mensch halt wie der Kern ist auch von guten Lösungen, von nachhaltigen Erfolgen und dass man auf dem halt auch entsprechend den Fokus setzt oder dass man dort wie eine dezidierte Rolle halt auch drauf macht. Ja, dass der Mensch oder das Individuum halt einfach auch nicht zu kurz kommt, irgendwo in dem ganzen Lösung und Leistung und Outcome-triebenen Umfeld. Das ist, glaube ich, so der
und dann noch die zweite Frage, du hast noch den Begriff Arena gebraucht. Da kann garantiert außerhalb von Mobi niemand etwas damit anfangen. Du musst zwei, drei Worte dazu sagen, was damit gemeint ist.
Genau, also die agile Organisation ist, sage ich mal, in Arena aufgeteilt. Es gibt eine Arena Privatkunden, Arena KMUs und eine Arena Individualkunden, wo sage ich mal, die Themen so aufgeteilt sind. Es gibt auch eine Arena Enabler, wo die ganzen Sachen, die zudienend sind, zu den anderen Produkten aufgehängt sind. Also ich sage mal, es ist wie eine Organisationsform, die echt thematisch zuteilt ist, zu was gehört der Leistungsumfang oder die Outcomes, die dann dort auch, erledigt werden oder wo dort erarbeitet werden.
Und dann noch eine Frage, schaffen wir es, die komplexen Strukturen, das ist ja nicht so klassisch einfache Hierarchie, die komplexen Strukturen auch in das System abzubilden? Das ist jetzt wieder die Frage an die IT-Lerin mit dir.
Es hängt noch sehr viel an der Linie. also an einer Linienorganisation, sei es jetzt bezüglich Workflows zum Beispiel und der Freigabe von Spesen, ich weiß nicht, ob du solche Sachen ansprichst. Genau, also der ist sicher noch eher klassisch organisiert. Und das ist jetzt bei uns halt bei den People Manager, die das übernehmen, weil sie sind eigentlich wie die Linienvorgesetzten, wenn man jetzt in dem Wording redet. Und das ist sicher noch so, das ist eher eine klassische Führung aufgehängt. Aber auch dort ist der Weg und es ist sicher auch so, eben, es ist ausschließlich die IT, die so arbeitet im Moment oder so umfangreich so arbeitet. Der Rest von der Mobiliar hat eine Organisation, die viel kennen, mit Bereichen, mit Abteilungen, mit Teams. Und darum ist es sicher auch eine Herausforderung dort für eine ganze Unternehmung, die heterogen halt unterwegs ist, dort auch eine Lösung zu finden, die für alle passt.
Das heisst aber auch, wenn ihr in agilen Teams arbeitet, dann hast du ja Business und IT, die sich irgendwie gegenseitig austauschen. Also das Business hat auch, die Operative hat auch ganz viele Rollen in dem agilen Setting. Also die Seite funktionieren aber noch klassisch nach Top-Down-Hierarchie. Ausser dann eben, wenn es die Berührungspunkte auch gibt in dem gemeinsamen Setting.
Genau, also auch im Business sind sehr viele Leute, die fast ausschließlich in der agilen Organisation arbeiten. Also darum heisst es, sage ich mal, rein von wie Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten ist, glaube ich, hat es viele Parallelen auch in den Business-Bereichen. Aber wirklich eben so in der Breite und so offizialisiert ist es wirklich in der IT.
Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu dir. Du hast ja einen spannenden, ich habe es schon am Anfang gesagt, vielseitigen Lebenslauf. Also wir sind vom Verkauf in die IT, also in die Schnittstelle, eigentlich ins BI, Business Intelligence Umfeld und dann wieder in Digitalprojekt, wieder in digitalen Verkauf und so weiter. Und jetzt eben ins Leadership. Wie erlebst du das, die Wechsel, die du gemacht hast, eher als Vorteil oder als Nachteil, den Weg, den du hinter dir hast?
Bis mir jetzt auch noch in die anderen Fragen, die mit mir zusammenarbeiten. Aber jetzt für mich persönlich ist es ein Vorteil. Bei mir ist es so, bei jeder Entscheidung oder bei jedem Wechsel von meiner Aufgabe, ich habe mir echt nie überlegt, was ich sein wollte, sondern ich habe mir echt immer überlegt, was ich gerne machen will, wo ich Herzblut dafür habe und wo ich idealerweise auch Mehrwert bringen kann oder für die Firma oder für die Mitarbeitenden. Und ich glaube, von dem sind meine Entscheidungen wirklich getrieben gewesen. Also ich habe mir nie überlegt, eben der Jobtitel oder ich will das sein. Und darum, für mich ist es wirklich ein Mehrwert, weil ich halt auch, ja, ich mache gerne verschiedene Sachen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Sachen, die ich bis jetzt habe erleben, halt auch wie etwas bringen für die Rollen, die ich jetzt habe oder vielleicht auch für zukünftige Rollen. Weil ich glaube, die Arbeitswelt ist halt schon nicht mehr so einfach schwarz und weiß und dann macht man das und das macht man dann irgendwie 25 bis 45 Jahre. Ich sage jetzt mal, beim Verkauf oder die kommunikativen Sachen oder auch irgendwie eine Lösung zu verkaufen, das hat mir dann auch im Projektgeschäft zum Beispiel etwas gebracht. Weil es ist ja in der Regel nicht ein Projekt, das auf dem Weg ist. Da hilft es sicher auch, wenn man irgendetwas platzieren kann. Oder irgendwie die, wenn man einen ITler fragt, die rudimentären IT-Kenntnisse, die ich habe, helfen mir vielleicht auch eben als Business-Vertreterin irgendwo in einem Projekt mitzuarbeiten. Ich glaube, das, ja, finde ich, ist ein Vorteil.
Ja, ich sehe es selber auch als Vorteil. Ich glaube, auch in Zukunft wird die Adaptierfähigkeit, also die Anpassungsfähigkeit, die Lernfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachen zusammen zu vernetzen, wird sowieso viel wichtiger sein als die reinen Fachkenntnisse auf irgendeinem Feld. Also von dort her, denke ich, es macht sicher auch Sinn, sich in gewisse Themenbereiche auch mal anders umzuschauen, als nur das, was man gelernt hat.
Genau, auch vom Team, auch für Zusammenarbeit. Also ich bin nicht die, wie das Gefühl haben, müssen jetzt eben den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ja, es vorher angetönt, eben dann im BI-Team. Also, ich wäre weder fein gewesen dazu, noch wäre ich die Richtige gewesen. Also, das hätte ich wirklich wunderbar im Griff gehabt. Ich hatte wie eine komplementäre Rolle gehabt. Ich glaube, das ist echt das, was sich dann wie durchzieht durch die Rollen, die ich bis jetzt dürfen habe.
Was sind so die Grundsätze oder die Überlegungen, die dann ein bisschen leiten in eurer gemeinsamen Führung?
Mit der Andrea im Co-Lead. Also, der ist eben so, Wertschätzung ist ein grosses Thema. Vertrauen geben ist ein grosses Thema. Dann auch, sage ich mal, zusammen irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl, ein Spirit haben, das sind Sachen, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass man einfach auch irgendwo eine Linie hat, eine Ausrichtung, berechenbar sein. Kommunikation ist etwas, was uns wichtig ist. Also, wir sind sehr gerne nachkommen bei den Leuten. Und wir versuchen wirklich eben auch, zum Beispiel Bilanzen oder auch informelle Treffen sind uns sehr wichtig. Ich glaube, das sind so die Sachen, die uns vor allem auch verbinden.
Jetzt sind wir ja gerade beim Thema Leadership, da ihr ja eine Leadership-Rolle habt. Was würdest du als deine Leadership-Superpower sehen?
Ich glaube, es ist echt mit dem guten Beispiel vorangehen. Also ich finde es schwierig, wenn man, Wein predigt und Wasser trinkt, ist das richtig oder umgekehrt? Also, dass man wirklich auch das, was man wie erwartet hat, auch vorlebt, ist etwas ganz Wichtiges. Und eben das Vertrauensthema, ich glaube einfach wirklich, dass die Leute im Grundsatz, ich kenne niemanden, der das Ziel hat, am Morgen, wenn er aufsteht, einen schlechten Job zu machen. Also, das ist irgendwie, das ist für mich einfach von Einstellung her sehr, sehr wichtig. Und darum ist sicher Vertrauen sehr etwas Wichtiges. In Konsequenz halt dann auch konsequent sein. Also, wenn es der Wein nicht passt, denke ich, muss man das halt auch ganz klar ansprechen und dann halt auch, ja, Konsequenzen tragen, wenn es die braucht.
Mhm. Ja, ich denke, ein positives Menschenbild ist da auch extrem wichtig.
Mhm. Genau.
Ja, es macht es einfach grundsätzlich einfacher, weil du keine oder viel weniger Kontrollmechanismen musst aufbauen, oder? Wenn du den Leuten vertraust. Dann kannst du dann reagieren, wenn sie das Vertrauen missbrauchen und vorher einfach klar machen, dass das nicht vorkommt. Das ist viel einfacher. Also ganz schwierig sind ja die Leute, die irgendwie sagen, Vertrauen, das musst du verdienen, oder? Das ist immer ein ganz beschwerlicher Weg.
Ich bin auch überzeugt, dass es eine positive Reaktion darauf gibt. Also wenn man ein positives Menschenbild hat und Vertrauen hat, klar gibt es immer, in Anführungszeichen, schwarze Schafe oder Leute, die jetzt halt andere Interessen gerade in dem Moment haben. Aber die hat es auch sonst. Und ich denke, Motivation und Performance von einem Team kann massiv besser sein, wenn man eben das gegenseitige Vertrauen schon mal grundsätzlich hat und das positive Menschenbild von einer Führungskraft auch wirklich spürbar überbekommt, oder?
Ich glaube, wichtig ist einfach auch noch zu sagen, oder, das ist jetzt wirklich so ein bisschen führungsverständnismässig, wo wir darüber geredet haben, oder jetzt so in einem stark regulierten Umfeld wie Banken und Versicherungen, und wenn man dann nachher Firma ist, also einfach, ich glaube, es ist wirklich mehr das Menschenbild, das wir hier drüber reden, genau. Aber dass das natürlich ganz viel Kontrolle und so weiter braucht, das ist
Prozesse mir durchaus auch klar. Prozesse ist etwas anderes, ja. Natürlich. Geschäftsprozesse, genau. Tun wir hier aussen vorlassen, mehr so die persönlichen Kontrollen, wie ich vertraue meinen Mitarbeitern, die machen eh nichts im Homeoffice. Zum Beispiel.
Ja, genau
so. Also so solche Gedanken. Oder?
Gut, plus, das denke ich, in einem Teamkontext, da ist immer das Setting, dass Vertrauen die Grundlage ist, dass du miteinander streiten, oder? Wo die eben alt ist, also wo es getraut ist, irgendetwas zu sagen, und auch gegenüber den Vorgesetzten. Das wiederum ist eigentlich Grundlage, für dass du irgendwie zu der Entscheidung kannst committen, wenn es vielleicht nicht deine ist. Und das wiederum Grundlage für das Thema Verbindlichkeit, gegenseitige Verbindlichkeit kannst fördern, und damit gibt es dann noch die guten Ergebnisse. Also das ist irgendwie so, wie das Ganze zusammenhängt, ja.
Jetzt haben wir ja schon sehr viel von dir auch, ja, von dir und von deinen Gedanken gehört. Jetzt möchten wir noch kurze Persönlichkeitsfragen stellen, die ganz unabhängig voneinander sind. Du darfst ganz kurz oder ganz lang darauf antworten, wie du Lust hast.
Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
Für mich eine hölle schwierige Frage, weil ich grundsätzlich ganz eine schöne Kindheit hatte. Also für mich wäre die Frage, wie einfacher gibt es etwas, was schwierig war in der Kindheit? Ich kann wirklich nicht ein Einzelerlebnis rausnehmen, weil, also, ich habe wirklich sehr, sehr wertschätzende Eltern gehabt, die stolz waren auf mich, die mich unterstützt haben. Und ich glaube, vielleicht ist das echt die Antwort in Summe das.
In Summe das, ja.
Was glaubst du, nimmt man dir öfters übel?
Was nimmt man mir übel? Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr direkt ist. Nein, ich bin jemand, der sehr direkt ist. Manchmal rede ich schneller, als ich denke. Das kann dann manchmal sein, dass die Leute vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestossen sind, obwohl sie es oft echt gar nicht so meinen. Also es ist wirklich, ja, ich glaube, manchmal fast zu direkt, je nachdem, wer wie ist.
Wie wichtig ist dir Geld im Leben?
Eigentlich ist mir Geld extrem unwichtig, aber Geld hilft halt auch, sage ich mal, Freiheit zu erkaufen. Oder ich sage jetzt mal, die Teilzeitmodelle, die wir haben, oder auch mit dem Familienmodell, das wir leben, das ist natürlich etwas, was wir uns nur ermöglichen können, mit einem Lohn. Und ich sage mal, darum ist Geld für mich wie ein Mittel für sich ein schönes Leben können zu finanzieren. Aber für mich ist Geld jetzt nicht irgendwie Wertgegenstände oder Auto oder Yacht oder so. Das sagt mir wenig.
Was kannst du nur mit Humor ertragen?
Also kann ich mit so repetitive Sachen, das ist etwas, was mir sehr schwierig gefällt. Also so immer wieder das Gleiche irgendwie abarbeiten. Da brauche ich dann manchmal wirklich so ein bisschen Humor und Auflockerung zwischen. Dann fällt es mir dann leichter.
Ja, das verstehe ich.
Bei welchen Tätigkeiten bist du im Flow?
Im Flow bin ich, wenn ich etwas gestalten kann. Also weißt, wenn ich einen Auftrag bekomme, der, sage ich, vielleicht noch ein bisschen unstrukturiert ist, mehr so ein bisschen eine Ideenform hat, und nachher kann ich das wirklich abstrukturieren und überlegen, wie man das machen oder wie man das machen könnte. Das ist wirklich, ja, dort bin ich im Flow. Ich glaube, das ist auch so etwas, was mich auszeichnet. So, jetzt, darf dann oder geht ich dann. Ich glaube, das ist etwas, was gut zu mir passt. Ja.
Was würdest du, vielleicht so als abschließende Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich als Tipp mitgeben?
Sich nicht aufhalten oder nicht zurückbinden oder so, sondern einfach machen, das, wo man Lust hat drauf, dort, wo man einen Mehrwert kann bieten kann und sich manchmal vielleicht einfach auch nicht zu viel überlegen.
Komm, eine Frage habe ich noch. Wenn du etwas an dir könntest ändern, was wäre das?
Ein bisschen mehr Fokussierung, glaube ich. Oder ich habe vorhin gesagt, ich habe sehr, sehr breite Interessen. Ja, zum Beispiel privat habe ich so, seit diesem Jahr darf ich im TEDx Thun noch dabei sein, wo am 9. September übrigens stattfindet. Genau. Und das sind auch so Sachen, die machen mir voll Spass. Aber genau dort habe ich überlegt, in meiner Heimatstadt eine coole Sache, das möchte ich machen. Aber manchmal ist so ein bisschen, die Limitation halt auch von den Ressourcen, oder wo ich mich frage, habe ich überhaupt noch genug Lebenszeit für all das zu machen, was ich gerne noch will. Und darum täte mir, glaube ich, persönlich manchmal ein bisschen mehr Fokussierung auch gut. Und vielleicht wäre es für mein Umfeld dann manchmal ein bisschen
okay. Jetzt vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Was denkst du, wo bist du in 10 Jahren?
Da habe ich keine Ahnung. Und da bin ich froh drum. Ich glaube, das ist wirklich eben so das, wo ich sage, ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, das Leben ist das, was passiert, wenn man damit beschäftigt ist, Pläne zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so eine Lebensphilosophie. Also ich weiss es mir, wie wichtig ist an meinem Arbeitsalltag, in meinem Umfeld, aber dass jetzt eben genau die Rolle oder genau der Job hätte, das kann ich nicht sagen.
Ja. Kommen wir zur Auflösung von den 3 Geschichten.
Genau, jetzt würde es mich wundern. Hast du jetzt eine Idee, Patrick? Bist du immer noch bei den Zwillingen, die nicht stimmt?
Ja gut, das hast du ja, glaube ich, aufgelöst. Du hast ja, glaube ich, ganz gut zugelassen.
Habe ich das?
Nein, sie hat nur gesagt, sie selber ist kein Zwilling. Habe ich gesagt, aber
ja, gut, sie stimmt,
hat ja nur gesagt, sie hat Zwillinge.
Ja, kann ja gleich sein, ja. Ich weiß es nicht.
Also der Elf und der Shelf, da du nie in Amerika warst, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, wobei die Geschichte ist so gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die erfunden hat. Also von dort her, ja, ich würde sagen, der Blumenverkauf stimmt nicht. Die ist, könnte durchaus sein, aber das andere ist zu konkret.
Das soll ich auflösen,
ja, sehr gerne. Wir sind gespannt.
Genau, also das mit den Zwillingen stimmt tatsächlich, weil es ist wirklich auch mutterseitig. Und eben, ohne jetzt da in die Details zu gehen, weil ich das genetisch auch nicht weiss, aber es ist scheinbar wirklich so, dass Eieige nicht genetisch vererbt werden. Aber bei uns scheint es trotzdem irgendwie häufig zu sein, wo wirklich sehr überzufällig ist. Und es ist wirklich auch so, wir haben Zwillingsbuben, die werden, oder sind jetzt gerade 5 geworden, kommen jetzt in den Kindergarten.
Genau. Ja, arme KindergartenbetreuerInnen.
Ja, genau, wieso? Wir müssen
nicht mehr unterscheiden.
Aber sie sind nicht unterscheiden. Ja. Also wenn sie nebenan sind, sieht man es schon. Aha,
also du
sind
nicht ganz oder alle?
Nein, die meisten sagen, wenn sie zusammen sind, dann geht es. Weil man es auch wie vergleichen kann. Wenn einer alleine ist, ist es ein bisschen schwierig.
Aber hat er auch den Splein, sie gleich anzulegen?
Nein. Okay. Nein, sie dürfen rauslesen. Und, also manchmal gibt es zufällig, weil sie wie das gleiche wollen. Oder so, der Spider-Man-Dress ist jetzt wahnsinnig in. Und da haben sie beide wollen, aber sonst haben sie, haben sie nicht gleich an.
Ja, ja, und nachher genau. Blumenverkauf, wie sieht es mit dem aus?
Das ist so ein bisschen Teilwahr. Also wir haben wirklich alle Blümchen gesammelt, so, aber wir haben sie dann abends verschenkt. Wir haben sie dann runtergegeben, wir sind dann runtergegeben verteilen irgendwo im Quartier oder haben sie in die Briefkästen rein da. Darum ist es, das ist echt das, was nicht ganz stimmt.
Also der Elf und der Shelf, den gibt es in eurer Familie.
Den gibt es wirklich, ja. Und der ist also wirklich sehr, sehr wichtig mittlerweile geworden. Und ist also schon im Sommer müssen wir dem oft auch einen Brief schreiben, dem Elf, ob er dann wieder kommt, weil die Angst so gross ist, dass er es vergisst, zu uns zu kommen. Und so. Also es ist wirklich eine schöne Tradition.
Und wie bist du zu dieser gekommen?
Bei Any Working Mom, anderen Podcast, haben sie das, haben sie das mal gezeigt irgendwo vor einer Zeit. Ja, das sind wie herzig gefunden. Halt. Ich finde, der Päckchen-Rausch manchmal ist schon ein bisschen schwierig, was irgendwie wie geht mit Kind. Und so ist es halt, man kann doch irgendwie etwas geben, auch die Vorfreude an die Weihnachten irgendwo zeigen, aber halt ohne materielle Sachen.
Ja, ist echt noch schön.
Oder Süßigkeit über Schwängli. Also der bringt dann auch schon ab, irgendwie etwas mit oder so, aber einfach irgendwie ihre schöne Geschichte halt auf. Ja. Für sie ist das wirklich wichtig.
Ja, sehr schön. Ja, hey, danke vielmals, Cornelia, für den spannenden Einblick in dein Leben, in dein Berufsleben und in deinen Werdegang, in deine Denkweise und wie du deinen Alltag gestaltest und auch deine Kinder erziehst, ein Stück weit. Okay. Es war wirklich sehr interessant gewesen. Ich hoffe, dir da draussen hätte so können geniessen, wirklich sehr vielseitig und ja, halt auch ein bisschen IT-lastig, muss man halt sagen heute. Aber das gehört auch
nicht. Ja, warum dazu. Nicht? Warum nicht?
Cornelia, wenn jetzt unsere HörerInnen dich noch kontaktieren wollen, wenn sie noch irgendetwas nachfragen wollen, vielleicht zu Elf on the Shelf, die richtige Podcast-Folge von Any Working Mom oder sonst irgendetwas, wo dürften sie dich erreichen? Wo können sie dich kontaktieren?
Auf LinkedIn ist sicher fast am einfachsten. Dort habe ich ein Profil und dann gebe ich mir auch Mühe, die Nachrichten so schnell wie möglich zu beantworten.
Sehr gut, dann tun wir doch dein LinkedIn-Profil rein verlinken, dann könnt ihr nur noch klicken, wenn ihr etwas wissen wollt. Oder vielleicht einfach Cornelia folgen. So, das war es für heute. Danke vielmals nochmal dir, Cornelia. Danke vielmals, Patrick. Und dann wünschen wir euch da draussen einen ganz schönen Tag und viel Freude. Bei der Vorfreude auf die nächste Folge.
Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Und du kannst das auch.